Du hast so ein schmerzverzerrtes Gesicht, was ist los?
Weil ich mich hingesetzt habe.
Hä? Okay. Ach so. Stimmt, du hast dich ja unter das Messer gelegt. Mir ist es auch gleich aufgefallen, dass deine Lippen so ein bisschen dicker sind jetzt. Ja, sieht nicht schön aus.
Nee, jetzt mal. Ja, kann man so sagen.
Warum warst du unter Messer?
Ich habe mir einfach mal überlegt, so ein Wurmfortsatz, alias Blinddarm, wie er allgemein hin benannt wird, den braucht kein Mensch.
Ja.
Der kann mal raus.
Ja, einfach mal rausnehmen lassen.
Was soll der Geiz?
Ach du Schande.
Bin ich dahin ins Krankenhaus, hier komm raus damit und feuerfrei.
Ja, das ist wirklich spannend. Und was Mike da so erleben durfte in der Klinik und seine Expertise jetzt über Opioide und vieles, vieles mehr erfahrt ihr heute in Folge 2.9. Glaub mir, es wird lustig.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ich bin zurück.
Er ist zurück, ja. Es tut uns wirklich leid, die letzte Folge musste ausfallen, weil ihr habt es ja gerade schon im Intro gehört, Mike musste operiert werden. Auf einmal kam die böse Nachricht, Christian, mir geht's wirklich nicht gut. Ganz komischer Schmerz vom Bauch und diffus und so weiter. Und dann klingelten schon alle Glocken bei uns beiden. Und du hast dann auch gesagt, okay, du hast so eine Ahnung, oder?
Ich habe so eine Ahnung und bin auch noch... mit meinen ganzen Symptomen Montag früh zu meiner Hausärztin gegangen, habe ihr die Geschichte erzählt und habe einfach beim Erzählen gemerkt, war jetzt überflüssig, dass ich hier bin. Ich hätte gleich ins Krankenhaus gehen können. Komme ich auch selber hinaus, das hat sie auch so gesehen. Und ja, Fun Fact, wollte mich gerne mit dem Krankenwagen einweisen lassen und das habe ich entschieden abgelehnt.
Oh, warum nur? Warum hast du das abgelehnt, Mike?
Ich liebe meine Kollegen wirklich, aber ich möchte das irgendwie mit aller Macht verhindern. Dass die mich ins Krankenhaus fahren. Das liegt nicht am Nichtvertrauen, sondern einfach, nee. Ich bin sonst immer der gesellige und gut gelaunte Typ da und jetzt war ich sehr wehleidig.
Das ist irgendwie spannend. Also bei mir wäre das vielleicht andersrum, weil ich würde natürlich auch partout versuchen, selbst ins Krankenhaus zu kommen. Ich glaube, ich wäre auch ein ganz schlechter Patient. Also wirklich. Das Erste schon bei mir, das habt ihr ja, glaube ich, schon mal gehört, ist einfach, wenn man mir eine Nadel reinpiekt, kann es sein, dass ich mal kurz so ein bisschen abdrifte mit meinem Blutdruck. Das liegt nicht daran, dass ich Angst vor Nadeln habe und sowas. Der Schmerz, der ist nur ganz kurz, aber mein Körper mag das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es so ein kleines Kindheitstrauma noch gab vom früheren Blutabnehmen. Ich habe keine Ahnung.
Spannend.
Und man kennt das ja, die Rettungsdienste, die pieken halt ja sehr schnell, sehr gerne mal. Und naja, aber wenn es notwendig ist, ist es so. Freunde, es freut uns auf jeden Fall, dass wir wieder beide zurück sind. Und wir haben uns heute echt überlegt, wir werden natürlich auch was Fachliches reinnehmen. Das Thema soll passend dazu auch Schmerzen sein. Aber wir werden heute auch viele, viele eurer Fragen beantworten. Und ganz ehrlich, wir werden einfach mal jetzt so antworten, wie wir teilweise, wenn wir diese E-Mails lesen, auch untereinander quatschen. So ein bisschen Sarkasmus ist, nee, nicht nur ein bisschen, es ist einiges an Sarkasmus bei uns drin. Und es tut uns wirklich leid, wenn wir ab und zu mal so antworten und wir werden auch in der Hölle schmoren dafür. Aber ganz ehrlich, was wir manchmal so lesen müssen, ist wirklich sowohl amüsant, aber auch erstaunlich.
Total. Ich finde Sarkasmus-Sonntag ist auch eine super Kategorie.
Ist so, ne? Es macht immer wieder Spaß.
Ja.
Das musst du wirklich mal ausprobieren auf Telonym oder sowas und dann einfach die Fragen anonym annehmen. Wir freuen uns, dass sich so viele Leute schon auf unserer Webseite retterview.de angemeldet haben, die da Kommentare schreiben, die übers Kontaktformular schreiben, die quasi mit den Folgen auch interagieren. Also während sie quasi die Folgen hören, kommentieren sie das. Das könnt ihr auch weiterhin sehr gerne machen. Ist kostenlos, ist datengeschützt. Also kommt ruhig mit drauf. Retterview.de könnt ihr die Folge natürlich auch nochmal nachhören und einiges an Infos mitbekommen. Aber Mike, ganz ehrlich, was ich erstmal am witzigsten fand, war dein Bild, was du in deiner Story gepostet hast, als du was bekommen hast, Tippi?
Ich will gerade.
Weißt du das überhaupt
noch? Ja, ich hab mal als Initialshot so ein bisschen Dippy bekommen. Das war nett.
Wir packen es euch mal zur Folge mit rein auf die Webseite, dieses Bild. Ja, wie Knülle er aussah. Also ich muss sagen, ich kam noch nie in die Versuchung oder hatte noch nie die Ehre, irgendein Opioid zu bekommen. Möchte es natürlich auch erst bekommen, wenn ich es wirklich benötige. Also bitte macht sowas auch nicht zu Hause nach oder in Feldversuchen oder ähnliches. Mhm. Aber wie war's? Wie fühlt sich's an? Pyrithramid? Auch Dippy?
Wenn ich jetzt sage nett, kommt das irgendwie falsch rüber. Aber es hat das getan, was es tun soll, nämlich mir die Schmerzen genommen. Und jetzt kommt's, Männer vertragen nichts und bla bla bla, keine Schmerzen. Ja. Ist so. wir sind einfach Weichwürste. Aber gerade nach der OP war ich echt mit durch und ich hatte wirklich Schmerzen. Und gerade an diesen Einschichtstellen, also das, ich muss glaube ich vorne anfangen. Also es war ein sehr gutes Krankenhaus. Und es war jetzt keine Stadtklinik, sondern wirklich eine schöne ländliche Klinik, habe ich mich entschieden für, weil ich schon gehört habe, dass die eine exzellente Bauchchirurgie haben. Und dachte ich, nö, komm, da kennt mich keiner von den Kollegen aus der Pflege, das ist vielleicht ganz gut. Ja, und dann war ich da. Und da ging das alles sehr schnell. Dann wurde ich wirklich sehr schnell in der Notaufnahme untersucht, wurde stationär aufgenommen, habe dann noch ein bisschen auf der Station rumgelegen und dann ging es in den OP. Okay. Und dann war so der Moment, dachte ich, boah, jetzt kriegst du doch ein bisschen Bammel vor dieser Narkose. Bis dann der Anästhesist kam. Ach Mensch, wir kennen uns. Ach ja, super. Ist auch die Anspannung genommen. Der war total lieb, total einfühlsam. Und dann lag ich da auf dem OP-Tisch. Und auf einmal kam dieses Wort, so, 30 Sufenta bitte. Leute, ich war in einer anderen Welt. Oh, war das?
Das ist nochmal ein anderes Medikament, Sufentanyl.
Genau. Fentanyl, das nimmt man zum Einleiten einer Narkose. Ich war in einer anderen Welt. Das Leben war schön, ich konnte mich von allem befreien. Das war deutlich cool. Nachteil, dieser Zustand hielt ungefähr 10, 15 Sekunden an, dann wurde nämlich das Narkosemittel gespritzt und ich war auch wirklich sofort weg.
Und konntest du auch nicht mehr lange erleben, was da so passiert. Nö. Aber wie fühlt sich das denn so körperlich an, wenn man sowas bekommt, also Fentanyl jetzt in die Richtung? Fällt man da in so eine Wolke rein?
Ja, das ist genau so eigentlich. Also man ist wirklich sehr frei auf einmal. Also ich wurde vorhin auch gerade gefragt, es gibt wohl die Leute, die loslassen können. Da ist das denn so ein exzellentes Gefühl. Und die Leute, die Angst vorm Loslassen haben. Und ich glaube, die können dann wirklich auch so in einer Panik, Angstzustand, also dass sich das alles noch so ein bisschen potenziert.
Ja, ist kein Problem. Wenn das mal bei dir sein sollte, komme ich einfach, lass jetzt los, lass jetzt los.
Dann kriege ich Panik.
Zu Fanta ist schwere los. Sehr gut. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also so sind einige Patienten auch. Ne? Einige sind wirklich panisch dann. Ne, auch im Rettungsdienst und haben wirklich Angst von allem, was passiert. Deswegen versuchen wir auch gerade im Rettungswagen oder in der Wohnung eine Art Ruhe auszuschalten. Also auch, wir sagen auch wirklich an, Leute, jetzt bitte keine hektischen großen Bewegungen oder vor allen Dingen keinen Krach mehr. Und das macht man bei Ketamin zum Beispiel auch und bei vielen anderen Medikamenten, um eben gerade solche Eindrücke jetzt einfach nicht mehr einwirken zu lassen auf den Patienten. Das ist also auch dahingehend super wichtig. Und ja, schön, dass das bei dir also sehr positiv gewirkt hat. Und auf jeden Fall sollte man keine Angst davor haben, wenn das in der Klinik irgendwie angewendet werden muss oder eben auch im Rettungsdienst. Schön, Mike, also dass du die Erfahrung machen konntest. Und jetzt bist du ja so ein paar Tage schon raus aus der Klinik, aber du läufst immer noch so ein bisschen wie ein kleiner Opa.
Ich laufe wie ein kleiner Opa jetzt.
Kleiner Opa klingt auch böse. Ist wieder so.
Naja, ich fühle mich so wie auch. Nein, es ist jetzt einfach diese Wundheilung, die jetzt eintritt quasi. Man hat ja mir quasi drei Stäbe in den Bauch gesteckt, den Bauch ein bisschen aufgepustet und dann da quasi den Wurmfortsatz entfernt. Und zum einen sind es noch so ein bisschen die Restgase, die drin sind. Die müssen sich jetzt noch den Weg nach draußen finden. Viel Spaß an dieser Stelle mit dem Kopfkino.
Wunderbar, wir sind in einem sehr kleinen Raum in sehr schön. Ich freue mich schon auf Abgase von Mikey heute.
Und dazu kommt ja das auch durch die Muskelschicht und so weiter. Und das verheilt jetzt alles. Und so der Heilungsschmerz ist jetzt nicht absolut dramatisch, aber er ist unangenehm. Vor allem eben bei Bewegungen. Gerade diese Übergänge sitzen, aufstehen, liegen, das macht immer noch so ein bisschen Aua. Ja. Aber, ja, mein Gott.
Das ist schön. Ich würde dich jetzt gerne im Rettungsdienst erleben, wie du mit Jogger, weil du rennst ja die ganze Zeit mit Jogginghose nur noch rum, mit Jogger so im RTW stehen würdest. Aber bist ja natürlich auch dementsprechend krankgeschrieben. Und wir haben Maike heute auch den ergonomischen Stuhl, den Schreibtischstuhl gegeben, wo er sich schön zurücklehnen kann. Und man muss auch wirklich sagen, deswegen gibt es heute auch keine Videos davon oder sowas. Wir beide sehen ja fertig aus. Ich von meinem Dienst, Maike immer noch von der OP. Und du hast ein bisschen abgenommen.
Ja, erstaunlich viel. Ich habe auch 2 Tage nichts gegessen. Also Kostaufbau ist ja wirklich für Leute, die sonst vom Land kommen, so wie ich, herzhaft essen. Und auf einmal wird einem da irgendwie am nächsten Tag eine Blumenkohl-Süppchen angereicht. Ja, hätte ich es wenigstens würzen dürfen. Das wäre so, aber durfte ich alles nicht.
Durftest du auch nicht. Nee. So scharfe Gewürze oder Pfeffer und so ging alles nicht. Nee. Ah, vielleicht auch besser so.
Aber ging alles gut. Ja, ich habe alles gut vertragen. Aber ganz kurz an dieser Stelle, so eine Blinddarmentzündung oder Appendizitis, Entzündung des Wurmfortsatzes, ist ansonsten gar nicht mal so schön.
Nee, so. Wir hatten ja schon mal den Chris Leder bei uns, zumindest mit einem kleinen Bericht, wo das Ganze ja recht schief gelaufen ist, weil man das sehr lange nicht erkannt hat. Und das kann dann auch dramatische Folgen haben, nämlich wenn das Ding dann platzt.
Ne? Genau. Das ist es bei mir Gott sei Dank nicht, deswegen war das alles relativ entspannt. Aber er musste halt raus.
Wie hast du gemerkt, dass es nicht mehr nur Bauchschmerzen oder ein Magen-Darm-Infekt ist, sondern das könnte doch der Wurmfortsatz sein?
Als ich nach 2 Tagen flachliegen quasi, die ich so am Wochenende hatte, sich das wirklich Montag früh so ganz klassisch in den rechten Unterbauch verlagert hat, das Ganze. Und das war nicht mal ein krasser Schmerz, das war aber einfach so ein super unangenehmes Druckgefühl. Und dann geht man schon im Kopf durch, warte mal, was kann man jetzt für Tests machen? Haben denn so ganz tolle Namen, McBurney und kontralateraler Loserschmerz und so weiter und so fort.
Das ist wieder was fürs Cheat-Sheet, ne? Da muss ich mal gleich aufschreiben.
Ja, genau. wo es mir dann aber irgendwann auffiel, ist, dass ich eben mein Bein nicht mehr so richtig unter Gegenzug quasi anheben konnte. Das ist so ein Test, den man präklinisch super machen kann im Rettungsdienst, wenn man zu so einem Fall gerufen wird. Und wenn das nicht geht, ist das oft ein Anzeichen, da könnte was am Blinddarm sein.
Genau, gerade so Beinhebeschmerz, aber auch wenn du wieder das Bein ausstreckst und dann der Schmerz so richtig kommt. Ne? Auch ein Anzeichen, ist kein eindeutiges Zeichen, muss man immer sagen. Ne? Kann auch durch andere Sachen kommen, Leistenbruch und so weiter. Aber wäre hier auf jeden Fall auch ein Indiz dafür, dass es vielleicht eine Appendizitis ist. Ja, kann man auf jeden Fall hinkommen. Ich hatte das schon mal bei einer Patientin, da bin ich hingefahren und die sagte eben auch, es muss eine Blinddarmentzündung sein. Und sie hatte auch all diese Symptome und dann fragte ich, welche OP sie hatte. Ja, mein Blinddarm, der wurde schon mal rausgenommen.
Ja.
Entdecken Sie den Fehler. Also schwierig. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich trotzdem mit dem unklaren Abdomen dann in die Klinik gebracht. Da könnte ja auch noch mal was anderes sein. Ich fragte auch, ist die OP gerade gewesen? Nee, war vor 10 Jahren. Also schwierig da, ne? Dass man noch mal so ein Narbenschmerzen oder vielleicht eine Blutung sein könnte. Aber kann ja auch mal was anderes sein. Deswegen. Herrlich. Apropos Blutung oder wir haben ja wirklich viele, viele Fragen bekommen, wie schon gesagt. Und die erste Frage, die einfach kam, so ganz locker heraus, ist es schlimm, wenn man Blut erbricht? Also solltest du die Frage, wann wurde die Frage gestellt?
Von der Woche fast.
Also solltest du jetzt immer noch Blut erbrechen, hoffe ich, dass du unseren Podcast noch hörst. Das war so meine erste Antwort darauf. Ja. Natürlich.
Das also, ist nicht gut.
Nee, es kommt auf die Menge auch an. Ne? Ja. Also klar, wenn da mal ein bisschen Blut dabei ist, sollte man trotzdem zum Hausarzt gehen und das untersuchen lassen. Kann eine Gastritis sein, kann auch eine Varizenblutung sein, obwohl die weitaus schwieriger ist. Also sehr, sehr viel Blut dann auch beinhaltet. Mhm. Ne? Kann auch mal eine kleine Narbe im Ösophagus sein oder in der Speiseröhre. Wie gesagt, oder eine leichte Blutung auch im Magen. Da sollte man wirklich rangehen. Ne? Gibt es hier ein Magengeschwür oder ähnliches? Da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, wie sieht das Blut vor allen Dingen aus? Da gibt es ja auch mehrere Farben. Ne? Hellrot würde ich mir eher Gedanken machen darum, dass es eher oberhalb des Magens ist. Kommt es aus dem Magen, hat es wahrscheinlich mit Salzsäure schon Kontakt gehabt und färbt sich dann eher in so einen Kaffeesatzartigen. Und da sollte man alarmiert sein, ne? Wenn man Blut erbricht. Ne? Dann hat man ja das Problem, dass es hier wahrscheinlich eine Blutung im Magen geht und damit ab in die Klinik.
Also, kurze Antwort, ja, ist schlimm.
Ist schlimm, ist wirklich schlimm. Und die nächste Frage, gleich um drauf wegzukommen, was ist der Unterschied zwischen Rettungssanitäter und Notfallsanitäter mit dem Nachsatz?
Stimmt, der Nas, also super. Meine Alexa gibt mir keine richtige Antwort. Also das Erste, was wir jetzt tun werden, ist erstmal eine Beschwerde zu diesem großen Konzern dazu schicken,
ja,
der diese Dinger da vertreibt.
Ich bin mal gespannt, ob warte mal, vielleicht hören wir es ja. Hey Siri, was ist der Unterschied zwischen Rettungssanitäter und Notfallsanitäter? Tut mir leid, das kann ich nicht. Sind also nicht gefeit davor. Das ist schon manchmal schwierig, ne? Also, was wir aber immer mal fragen könnten, wäre zum Beispiel OpenAI, also eine künstliche Intelligenz. Das könnte ich ja hier auch nochmal eintragen. Was ist der Unterschied? Okay, nee, das ist viel zu viel, um es so zu lesen. Okay.
Der eine trägt das Gepäck, der andere die Verantwortung.
Oh, alle Rettungssanitäter, vereinigt euch gegen Mike. Das ist auch mies. Ja, du hast dich heute sogar echauffiert. Du warst ja bei mir auf der Wache, auf der NERF-Wache. Und das ist mir auch schon aufgefallen vor ein paar Tagen in der Begehung der Wache. Da steht ja dann Notarzt, Notarztpraktikant und NERF-Fahrer.
Ja.
Ne? Übrigens bei allen anderen Wachen steht Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, / Rettungsassistent und dann eben der Praktikant, Praktikantin und so weiter. Und beim NEF steht einfach nur Fahrer. Ja? Das degradiert mich so sehr. Also ich war heute das erste Mal auf einem NEF. Ich bin noch nie NEF gefahren. Noch nie. Ne? Nicht mal als großartig Praktikant. Und es war mal was anderes, ja. Vor allem mit zwei Ärzten unterwegs zu sein und dann eben NEF zu fahren und eben in einen Notfallort zu kommen, wo eben schon Kollegen da waren, die man ja auch alle kennt. Und dort dann quasi so ein bisschen am Rande zu stehen. Aber man hat immer das
hey, wir haben NEF bestellt, was willst du hier?
Ja, genau. Ja, aber du hast auch immer den Drang, mitzuhelfen. Und beim ersten Einsatz bin ich sofort zum RTW, die kamen nämlich mit uns zusammen dazu und habe sofort gesagt, hey Freunde, was kann ich nehmen? Du bist der NEF-Fahrer, du machst gar nichts, du trägst das Tablet und normalerweise machen NEF-Fahrer nichts. Ich so, danke, aber ich würde doch mal den Rucksack mitnehmen oder so und euch
helfen. Behalte es bei. Wenn ich das so sage, behalte es bei und auch an jeden anderen, der NEF fährt, unterstützt die Kollegen.
Ja.
Berührt auch mal einen Patienten, das tut keinem weh.
Nein, echt?
Ja.
Ah, ich dachte, verbrennt man als NEF-Fahrer.
Der Unterschied zwischen Rettungssanitäter und Notfallsanitäter, natürlich war meine Antwort jetzt fies. Das könnte, glaube ich, auch eine Stunde jetzt einnehmen, meine Antwort. Die künstliche Intelligenz gibt da auch ungefähr so einen stundenlangen Text einmal
vor. Ja, ich habe es gerade mal eingegeben, das ist ein riesen Erklärungstext.
Also grob gesagt, ist es halt wirklich. Das eine ist eine Qualifikation, das andere ist eine Berufsausbildung, Punkt 1. Punkt 2 sind die Kompetenzen des Ganzen, ne? Der eine assistiert eben den Notfallsanitäter. Dann dazu ergänzend kam die zweite Frage, braucht man für diese zwei Berufe Abi?
Nein. Hast du ein Abi?
Ja.
Ich auch. Oh, wir sind beide nur. Das beantwortet doch alles. Ja. Nein, also es ist nicht zwingend notwendig, ein Abitur zu haben. Es ist aber vollkommen in Ordnung, wenn ihr ein Abitur gemacht habt und euch fünfmal beschwert habt, dass die Abi-Prüfung zu schwer war. Das passiert ja, glaube ich, jedes Jahr über irgendeine Abi-Prüfung. Aber nein, braucht man nicht zwingend. Und es ist auch jetzt nicht unbedingt gesagt, dass man mit Abi auch Notfallsanitäter garantiert wird.
Genau. Ja. Es hat einen riesen Vorteil, wenn man Abi hat, denn man ist einfach 2 Jahre älter.
Und erfahrener im Leben. Naja.
Genau.
Naja.
Ja. Und um da gar kein Gate zu eröffnen, in meinen Augen sind Rettungssanitäter mindestens genauso wichtig wie die Notfallsanitäter.
Ist auch so.
Weil man ist ein Team vor Ort, in jeder Hinsicht. Klar, der eine trägt die Verantwortung, hat vielleicht auch entsprechendes Fachwissen.
Auch gesetzlich.
Gesetzlich vor allem. Ja. Aber trotzdem will ich den Rettungssanitäter nie im Leben missen.
Ja, ist wirklich so. Also wir haben super, super viele kompetente Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter. Und ich muss jetzt ja einen erwähnen. Und der hat das ja mit mir 2-3 Jahre gezeigt, dass er das... Weil Louis als Rettungssanitäter, viele wissen das ja immer nicht, die fragen immer, hä, ist der nicht Notfallsanitäter? Nee, der ist auch nur Rettungssanitäter, aber ein enormes Wissen angeeignet, auch anhand der Erfahrung alleine. Und das haben eben viele, viele Leute im Rettungsdienst eben auch. Ne? Und bei uns ist es auch so, dass der Rettungssanitäter auch beispielsweise eine Nadel legen darf. Mhm. Der interveniert auch, wenn er merkt, hey, da macht der Notfallsanitäter vielleicht gerade einen Fehler oder hat irgendwas nicht gesehen. Also ich möchte auch niemals einen Rettungssanitäter und auch einen Rettungsassistentenkollegen niemals vermissen in dieser ganzen Welt des Rettungsdienstes.
Es gibt so eine Situation, in der komme ich mir dann manchmal echt komplett deplatziert vor als Notfallsanitäter, wenn ich mit dem Rettungssani fahre, der wirklich kurz vor seinem Examen zum Arzt ist.
Oha, ja.
Und dann steht man da am Patienten und denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Der daneben, der weiß eh viel mehr als ich. Aber er darf bloß nichts. Schade.
Vor allem, er ist doch nicht Arzt. Das haben wir bei uns. Wir haben zwei Medizinstudenten, die tatsächlich bei uns als Rettungssanitäter auf dem RTW fahren. Und die sind immer erstaunt, wenn ich dann so Fragen stelle wie Broken Heart Syndrom und so. Wow, das kennst du? Ja, das kenne ich. Darüber haben wir sogar schon geredet. Also, na, und die sich total freuen. Aber es ist auch ein schönes fachliches Reden dann auch mit denen. Ja, einfach.
Absolut.
Na, und da greife ich auch immer wieder darauf zu, auf dieses Wissen, wenn ich dann mal im Einsatz bin. Ne? Also dahingehend, wie gesagt, Abi vollkommen in Ordnung, Realschulabschluss vollkommen in Ordnung, Hauptschulabschluss würde auch gehen, muss aber dann, soweit ich weiß, noch eine Ausbildung vorher gemacht haben mit gewisser Berufserfahrung, um den Notfallsanitäter zu machen. Gibt's zwei Folgen, auch bei Retterview einfach mal reingucken. Einmal Folge 3, da haben wir schon mal früher drüber geredet. Und jetzt muss ich überlegen, noch eine andere Folge, die genauso über den Beruf nochmal berichtet. Und da könnt ihr euch nochmal ein bisschen belesen, wie das Ganze auch mit den Bewerbungen abläuft.
Ja, musstest du eigentlich im privaten Leben schon mal Menschen helfen?
Ja, gefühlt jeden Tag.
Ja,
gefühlt
ich find, ja immer. Ich finde, das ganz entscheidende Wort ist musstet. Ja, wir müssen. Ja. Jeder muss helfen, davon mal ab. Wollen ist ja immer so die andere Sache.
Das ist eine andere, steht ja nicht drin, ey, genau. Nee. Nein, aber ich musste auch schon einige retten auch. Mhm. Also auch ersthelfermäßig retten. War da schon immer viel mit dabei. Ein Fall seht ihr nochmal beim WDR-Nachtcafé. WDR war das, genau. Beim WDR-Nachtcafé, da ist es so ein hochdramatisches Ding gewesen, aber auch viele, viele andere Sachen, wo man Ersthelfer ist einfach. Ja. Und ich muss auch sagen, ich lebe an so einer sehr belebten Kreuzung hier in Rostock und hier passiert immer irgendwas und vor allen Dingen auch Unfälle und tatsächlich bin ich immer wie so ein Erdmännchen, der wenn irgendwie Reifen quietschen hört, die Straßenbahn klingelt bis zum geht nicht mehr, dann bin ich immer so, oh, ist hier was passiert? Ja, und habe schon quasi immer so eine kleine Rettungsweste oder so im Anschlag gefühlt und bin dann auch schon mal runtergelaufen und habe dann auch schon geholfen und gab es dann auch schon mal einen Unfall mit einem LKW und der Straßenbahn. Ja, und ein bisschen kitzelt es dann immer noch, ja.
Würde mir auch so gehen. Da ich vom Dorf komme, ja, ich werde öfter mal angerufen von den Nachbarn.
Ja.
Kannst du mal kommen.
Aber ich bin auch so immer Helfer, also nicht nur für Erste Hilfe, sondern auch immer so für Computer, kannst du mal hier helfen, du Christian, wie ist denn das? Und vor allen Dingen sind immer die anrufen so, du, ich habe jetzt seit 3 Wochen hier irgendwie das und das, du bist doch Notfallsanitäter, ne? Was könnte das denn sein? Und
Notfall.
Da, ja, genau.
Das ist doch schön.
In jeder Runde.
Auch eine super Frage. Musstet ihr schon mal aufgrund einer Verletzung ins Krankenhaus mit dem Rettungswagen?
Nee, unsere Verletzungen im Rettungsdienst, die fahren wir generell immer nur mit einem Taxi oder mit dem Fahrrad.
Du solltest schon mal.
Aber ich verstehe die Frage schon.
Ich auch. Und ja, in der Schule.
Echt?
Musste ich einmal, schon mal? Ja, so retrospektiv betrachtet, völlig übertrieben. Aber ich verstehe die Lehrer, die sich da absichern wollen. Ich bin da wirklich, ich habe da quasi versucht, Fußball zu spielen. Und bin so blöd quasi in der Luft in die Waagerechte gefallen, dass ich so aus einem, sag ich mal, einem knappen Meter wirklich einmal auf den Rücken aufgeprallt bin. Ah, okay. Ich habe kurz mal keine Luft gekriegt, das war echt unangenehm. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, da waren dann viele bunte Hände. Da hatte ich, na hallo. Und ja, die haben mich dann ganz nett mit dem Rettungswagen da in die Klinik gefahren. War aber alles nichts, war eine
Brille. Ich habe schon mal einen Rettungswagen abgelehnt. Ich habe einen schweren Unfall gebaut, mit 80 km/h ein Stauende reingefahren, Sonnenstand und so weiter. Ne? Und das Auto sah nicht gut aus, definitiv nicht. Und dann kamen halt auch die Kollegen und ich habe das echt abgelehnt. Weil ich erstens musste ich noch zu einem Auftritt und es war ein flaues Gefühl bei mir. Mhm. Und du gehst ja sofort durch, was mit dir alles sein könnte. Ne? Vor allem Milzruptur und so weiter. Das heißt, ich habe auch einen Kumpel angerufen. Ich so, du musst mit mir zu dem Auftritt fahren heute. Wenn mir irgendwas passieren sollte, ich kipp um, ich werde blass und so weiter. Ruf sofort einen Rettungswagen und habe dann echt abgelehnt, habe das unterschrieben. Letzten Endes heute auch wieder retrospektiv gedacht, ich hätte mal mitfahren sollen. Ich hätte einfach sagen, scheiß drauf. Ne? Da ist kein Leben rechtfertigt, irgendein Auftritt oder sowas. Das hätte auch mal nach hinten losgehen können. Vor allem mit 80 km/h, auch wenn Airbags ausgelöst haben, Gurt und so weiter. Ne?
Aber das erklärt einiges.
Mhm. Ja, danke, danke. Ja,
der hat gedauert.
Bis heute jetzt. Die Nachwirkung, hast du ja gemerkt. Genau. Herrlich. Die Julia, die hat geschrieben, sie ist 7 Jahre Flugbegleiterin und nach langem Überlegen hat sie sich dazu entschieden, nebenberuflichen Lehrgang zum Rettungssanitäter anzugehen. Das finde ich gut. Sie muss jetzt niemals mehr im Flieger rufen, ist hier noch ärztliches Personal oder so.
Nee, das können die Profis auch mal machen.
Ja, nee, ist richtig. Und ich meine, das ist jetzt böse. Weißt du, was ich zuerst gedacht habe? Alle Flugbegleiter, ich denke doch normalerweise nicht so, aber ja, so eine Saftschubse sind wir auch, weil wir im Rettungsdienst... Ja. Wir schubsen die Infusion so rein.
Das hat Christian gesagt an dieser Stelle. Ich war es nicht.
Nein, Flugbegleiter haben noch viel mehr Kompetenz als nur den Wagen
herzuschubsen. Riesen Respekt vor diesem Job. Und ich bin schon viel in meinem Leben geflogen. Ja. Ich finde das allein der Umgang mit den Menschen, ne, wenn da wirklich irgendwelche, zeigt mir das Wort Arschkrampen, da dieses Flugzeug betreten, dass die immer noch die Fassung bewahren. Ich finde das so beeindruckend.
Und so professionell bleiben, ja. Wenn sich da Leute aufregen. Boah, ich wäre schon dreimal wahrscheinlich so ein bisschen auf das Ganze eingegangen. Wow, also wirklich krass. Auf jeden Fall hat sie sich dafür entschieden, den Rettungssanitäter anzugehen. Sie steht jetzt kurz vor Ende des präklinischen Praktikums und mit den Abschlussprüfungen, die sollen im Mai losgehen. Sie hat das Ganze aber auch eher theoretisch mit Videos gemacht und Zwischenprüfung gab es dann wenig praktische Übungen. Dementsprechend sagt sie auch, tue ich mich in den praktischen Prüfungen auf der Rettungswache sehr schwer, obwohl die Kollegen Praxisanleiter sehr viel Mühe gegeben. Meine Prüfungsangst, Selbstzweifel, mangelnde Übungsroutine. Wie hast du 7 Jahre als Flugbegleiterin überlebt, frage ich mich da. Ja, ist schwer zu schaffen. Habt ihr Tipps? Also ganz ehrlich, ich glaube, die Prüfung als Flugbegleiter, die ist weitaus schwerer als Rettungssanitäter.
Aber ich finde, ich habe einen super Tipp. Ja. Sag doch einfach nochmal, falls du noch einen Flug hast, deinem Piloten, er soll mal ganz kurz von 30.000 Fuß auf 10.000 runtermarschieren. Da hast du genug Patienten zum Üben.
Oh ja, der macht das mal.
Ja. Guck, dass du vielleicht irgendwie in so einen Druckkammerbereich kommst in dem Moment. Das wäre okay, dann kannst du helfen. Böse.
Oh, das ist wirklich böse. Demnächst dann hörst du nur so Boeing 747. Hat einfach mal 20.000 Fuß Unterschied gemacht und so. Ja. Aber die Flugbegleiterin hat gut geholfen. Ja, Julia, mach dir keine Sorgen, wirklich. Also geh noch vieles durch. Es gibt auch echt coole Videos teilweise zu den praktischen Übungen. Aber ich glaube, wenn du nach diesen Schemata gehst, die du da gelernt hast und dir selbst so einen gewissen Ablauf überlegst, wie du an alles rangehen würdest und den wirklich einhältst, egal was da auf dich trifft, sei es Trauma, internistisch, Kindernotfall, irgendwas in die Richtung, geh nach diesen Dingen durch und guck, ne, treat first, what kills first und das sind schon so Sachen, die sollte man auf jeden Fall immer behalten. Mach das einfach, rede laut, kommuniziere vor allen Dingen in der Prüfung auch deine Gedanken, auch mit deinem Partner, Partnerin, die da mit dabei ist, damit die Leute sehen, dass du kompetent genug bist, mit den Leuten zu kommunizieren. Ich glaube, Kommunikation sollte als Flugbegleiterin überhaupt kein Problem sein.
Richtig. Und Julia, ich hoffe, das macht jetzt keine Angst, aber auch ich fand, die Prüfung zum Rettungssanitäter war die emotionalste und anspruchsvollste, die ich irgendwie jetzt in meiner Rettungsdienstlaufbahn gemacht habe. Weil genau, es ist so der Einstieg in den Rettungsdienst und auf einmal wird da ganz viel von einem verlangt. Und mit allen anderen Sachen, Rettungsassistent, Notfallsanitäter, hat man ja ganz, ganz andere Praxiserfahrung. Und da geht man ganz anders in diese Prüfungen rein. Und du hast so schön gefragt, woher du weißt, ob du für die Prüfung bereit bist. Ich bin ehrlich, das kannst du nicht wissen. Das wirst du auch nicht wissen, sondern leg einfach los. Mach es. Augen zu, durchatmen, Abmarsch.
Ich glaube, in vielen Prüfungen, selbst beim Notfallsanitäter, selbst der Arzt die angehenden Ärzte in vielen Prüfungen sind niemals sicher, dass sie das alles richtig machen werden. Du gehst immer mit einer Riesenunsicherheit rein und bist nachher so erleichtert und denkst so, wow, habe ich doch gut gemacht, oder? Obwohl manchmal geht etwas da raus und denkt so, oh scheiße, ich hab auch in meiner Prüfung, Notsanprüfung vor allen Dingen, ich dachte so, oh kacke, ey, die haben so viel gefragt. Ne? Die haben so viel und ich habe da den Fehler. Und manchmal ist es so, die haben das gar nicht bemerkt. Oder haben gesagt, hey, du hast das gut gelöst, du hast einen Fehler gehabt und hast den aber auch korrigiert. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit in so einer Prüfung. Ne? Also, dass du zwar einen Fehler machst, der darf natürlich dem Patienten nicht schwer schaden, ja, aber behebe ihn und versuche ihn nicht zu vertuschen, das merken die auch sofort, ne? Sondern dann lieber korrigieren.
Genau.
Sage ich jetzt mal so, du bist der Praxisanleiter, warum erkläre ich das eigentlich?
weil die, zumindest bei den Notsans, die Nachgespräche nicht mehr bewertungsrelevant sind in der praktischen Prüfung.
Ja, ist ja richtig, aber...
Ne? Ich finde das okay, dass man auch sagt, da habe ich einen Fehler gemacht, das ist klar, das zeigt immer noch mal was, aber man darf es so betrachtet nicht mehr bewerten.
Genau. Die Linda hat dich gefragt, und da kannst du jetzt drauf antworten. An Mike, wenn es mit dem Notsein nächstes Jahr wieder nichts wird, will ich in die Pflege gehen, also in eine Ausbildung machen. In welchem Bereich hast du gearbeitet und würdest du es empfehlen, da man viel hört, dass der Beruf echt katastrophal ist und man sich lieber nicht dafür bewerben soll? Und wie bist du im Rettungsdienst, und wie bist du in den Rettungsdienst gekommen? Was gefällt dir persönlich mehr, Rettungsdienst oder Pflege?
Ich bin ja nicht ohne Grund im Rettungsdienst. Ne? Oh, nein, Spaß. Also wirklich Spaß, und das ist für mich eine durchaus emotionale Frage, die ich auch sehr gerne beantworte. Und Chris hat jetzt Sendepause. Ihr hört mir jetzt einfach die nächsten 20 Minuten zu.
Ich mache mir noch einen Holi.
Genau. Nein, es wird nicht so lange dauern. Also, ich gehe das einfach quasi jetzt Punkt für Punkt durch. Ich war selber Pfleger auf einer Intensivstation, sowohl neurologisch als auch einer großen perioperativen Intensivstation, und bin dann in die Notaufnahme gewechselt. Das war toll, das war eine ganz tolle Erfahrung. Das war sogar mitunter wirklich mein Traumberuf und das, was ich machen wollte. Also muss ich davon weit weggehen, dass der Beruf katastrophal ist, auf gar keinen Fall. Wenn man das mag, wenn man das möchte, wenn man genau einfach weiß, was man möchte, und das muss nicht immer eine Intensivstation sein, das kann auch eine periphere Station sein, also eine Normalstation, auch da ist das Arbeiten sehr toll. Immer mit den Kollegen, mit den Patienten und so weiter. Ich empfehle es jedem, der sich dafür interessiert, das einfach zu machen. Das, was du vielleicht als katastrophal beschreibst und was auch der Grund war, warum ich aus der Klinik rausgegangen bin, sind die Gesamtbedingungen. Das ist das Grundkonzept Klinik hier in Deutschland. Und da haben wir zum Glück genug Leute, die in Social Media aktiv sind und auch in den Medien, gerade während der Covid-Pandemie, da sehr, sehr, sehr viel Stunk gemacht haben, zu Recht, wie ich finde. Und es sich in den ganzen Jahren nichts verbessert hat. Mhm. Und da geht es gar nicht um Bezahlung, da geht es gar nicht um Urlaubstage, da geht es gar nicht um Schichten, das geht alles, das kriegt man alles irgendwie gebacken. Es geht einfach um den Menschen, also um den Patienten, der einfach in vielen, vielen Bereichen viel zu kurz kommt. Die Pflege hat kaum Zeit für eine akkurate Versorgung. Die Pflege hat kaum Zeit, sich wirklich mal mit Anordnungen und so weiter zu beschäftigen, weil sie in der Regel 70-80% des Dienstes nur mit Dokumentation, mit Ausarbeitungen und Co. beschäftigt sind. Mhm. So, jetzt habe ich meinen runtergelassen hier.
Das finde ich in Ordnung. Also da kann man auch den Leuten auf jeden Fall folgen. Wir fallen jetzt ganz spontan nur Dominik Stark, also Dom Stark, Kevin Nitz, Manny Koleris, der ja eigentlich eher so bei Absolut Hot ist, aber früher scheinbar Pfleger war und das jetzt auch so ein bisschen released hat. Wusste ich auch nicht, hat auch ein Buch geschrieben jetzt dazu. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Glatze, ganz oft im Fernsehen, kämpft auch viel
für die Pflege. Gerade während der Covid-Geschichte.
Absolut. Ne?
Fand ich super.
Ja, also da gibt es einige Pflege-Influencerinnen und Influencer, die viel über X Franzi, Halbtagsheldin gibt es zum Beispiel auch noch, Doktorschwester, also ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege, die da auch berichten, und auch Kim Schiele auch mit dabei, die kein Blatt vor den Mund auch nehmen und auch sagen, wie es eben läuft. Und man muss für Pflege und auch für diese Umstände gemacht sein, aber eben auch dann den Mund aufbekommen, wenn mal was ist. Und ich weiß noch so eine Situation, und Pfleger in der Notaufnahme auch, irgendwann rausgesandt, dass Patientin geht es wirklich zunehmend schlechter mit der Atmung, und die Ärzte waren eben, also soll kein Ärztebashing sein, aber die waren halt alle in ihren Büros verschwunden, weil sie ihre Arztbriefe schreiben mussten, ihre Befunde, und er einfach nur laut durch diesen Flur gebrüllt: Kann hier jetzt mal irgendein Studierter endlich langkommen und diese Patientin hier behandeln? Und du plötzlich siehst, wie wirklich alle Ärzte dann angerannt kommen, aber es musste erstmal so sein, und da muss man schon mal ein bisschen tough bleiben, ne? Also großen Respekt vor diesem Job.
Da muss man tough bleiben, da muss man auch ein bisschen Po in der Hose haben. Und das ist es schlussendlich. Ne? Und das ist, wie du gerade sagtest, das ist gar nicht nur die Pflege, das sind auch die Ärzte, das ist das Assistenzpersonal, Stationspersonal. Ja. Irgendwie ist jeder nur noch mit Dokumentation beschäftigt, damit alles irgendwie rechtlich safe ist. Hm. Und das, was es alles früher mal war, mal ein Pläuschen mit dem Patienten halten, das geht alles nicht mehr.
Schwierig, ne?
Und das ist klar, wir haben nach wie vor einen Mangel an Fachkräften. Und einige Kliniken versuchen wirklich durch ganz wunderbare Aktionen, wirklich mit die Uniklinik hier in Rostock, mit dem vietnamesischen Austauschprogramm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, finde ich eine tolle Sache. Und die sind alle ultra motiviert und fleißig und gut.
Ja, auch so Flexberufe, dass du dir aussuchen kannst, wann du arbeiten kannst. Ja, ne?
Auch das kompensiert es am Ende leider nicht.
Genau, es kompensieren würde es mehr Fachkräfte. Also Leute, die sich ausbilden lassen, Leute, die in die Pflege kommen, das Ganze unterstützen. Aber eben auch, die muss man auch sagen, die Arbeitgeber.
Ne? Ja, die, und weg von der Bürokratie.
Genau, diesen Beruf aber auch wieder attraktiver machen. Auch die Umstände und das Ganze auch familiengerechter, das muss man auch mit dazu sagen, machen. Genau. Das ist es nämlich nicht gerade so in diesem ganzen Modell.
No. Und genau, alles, also wie gesagt, was ringsherum immer ist, Bezahlung, freie Tage und so weiter. Man kann immer gerne mehr verdienen. Das ist, wird ja nie einer was sagen. Aber die meisten Kliniken haben mittlerweile Tarifverträge. Das haut alles irgendwie hin und man kann davon leben, wenn man die Zeit hat zum Leben, wenn man mal frei hat.
Sehr schön.
Wie ich in den Rettungsdienst gekommen bin, ist dann eigentlich relativ einfach. Ich war mein ganzes, also seit ich Schulsanitäter war, immer mit der Rettung verbunden. Ist auch super toll gewesen, hat dann irgendwie parallel alles gemacht. Sani, Assistent, irgendwann auch den Notfallsanitäter noch, während ich Krankenpfleger war. Und bin dann wirklich eben aus den vorhin genannten Gründen gewechselt. Und bereue es erstmal nicht, arbeite aber immer noch 2 Tage im Monat als Pfleger in der Klinik.
Bei uns ist es zum Beispiel so, dass gerade so die angehenden Notfallkrankenpfleger, die jetzt dann immer mehr auftauchen, jetzt mit in den Rettungsdienst kommen, bei uns Praktikum machen. Das ist wirklich wunderbar, weil man hier gegenseitig voneinander profitiert. Ne? Die erzählen uns so, was sind die Erwartungen nachher in der Notaufnahme, und sie lernen aber auch unsere Umstände kennen, ne? Unter denen wir ja dann arbeiten. Wir haben ja nicht diesen klinischen Bereich, ne? Dieses klinische, diese Atmosphäre, sondern bei uns sind wir halt in den Wohnungen drin, egal wie die ausgestattet sind. Auf der Straße, am Unfallort. Und da merken die auch, okay, ja, ich kann schon verstehen, warum das ein oder andere vielleicht mal anders läuft, als wir es erwarten, wenn ihr da in die Klinik kommt.
Ja. So, jetzt, das tat gut.
Ja, ne?
Ja, ein bisschen, jetzt geht es mir besser, fühle mich gleich wieder leichter.
Wunderbar, Schmerzen alle weg, Mike?
Ja, wenn ich so sitze, geht es. Ich bewege mich einfach nicht.
Wollen wir doch mal so in unsere frühere Kinder. Warst du Schulsanitäter früher mal?
Ja, das hatten wir schon mal.
Ja,
so hörst du mir zu.
Ja,
Unfall, ich vergaß.
Ja, ich weiß, das gab's mal. Egal. Nochmal zu Schulsanitäter. Und nein, es wird ein Schulsanitäter gehen, wieder aufgemacht. Da kam so eine Frage wieder rein, die habe ich heute meinen Notärzten auch gezeigt. Und wir mussten herzlich lachen, weil die beiden Notärzte, die bei mir mit dabei waren, die hören unseren Podcast auch. Liebe Grüße an dieser Stelle an Friedrich und Maria war es, genau. Und ich glaube, den Friedrich, den holen wir auch nochmal rein. Das ist auch eine spannende Geschichte. Aber auf jeden Fall, ich höre euren Podcast erst seit 4 Wochen. Ich habe aber die erste und zweite Staffel schon komplett gehört. Ich finde sie sehr interessant. Danke. Ich bin dank euch in den SSD, in das JRK, also Jugendrotkreuz, und in die Jugendfeuerwehr gekommen. Jetzt aber zu meiner Frage.
Ganz kurz. Ey, Respekt. Wer es in 4 Wochen schafft, beide Staffeln durchzuhören und dieser Zeit auch noch in den Schulsanitätsdienst, in das JRK und in die Jugendfeuerwehr zu gehen, der ist krass motiviert und hat irgendwie verdammt viel Zeit.
Auf jeden Fall. Also großes Engagement. Gibt es so einen Katalog, was man so alles machen kann? Ich nehme heute mal das und das und das.
Auch ein riesen Lob an dieser Stelle, wirklich. Aber hui.
Ja. Und da ist ja die erste Frage, die einem so auftaucht als Schulsanitäter. Was ist der Unterschied zwischen, was schrieb sie, einem Endotracheal-Tubus und einem Larynx-Tubus? Gibt es da überhaupt einen?
Ja, für dich gibt es gar keinen Unterschied, du solltest beides nicht in die Hand nehmen.
Genau.
Entschuldigung, Leni, das war böse. Aber
ist wirklich so. Aber diese Frage tauchte auf und ich hatte heute eine ganz liebe Kollegin aus Dresden bei mir, die uns geholfen hatte auf dem Rettungswagen, und die haben wir dann getroffen als NEF und waren auch super begeistert von ihr, weil sie super interveniert hat bei uns im Notfall, und haben diese Frage auch, ich weiß gar nicht, wie die aufkam, und dann sagte sie: Ganz ehrlich, Christian, ich war früher Schulsanitäterin und wir hatten tatsächlich einen Larynx-Tubus bei uns im SSD. Und
Operation Rogated.
Und da war ja so, choose your player, los geht's, jetzt kämpfen wir. Ne? Also warum hat man Larynx-Tubus so? Und dann sagte sie eben auch, naja, ich habe dann meinen San A und meinen San B gemacht. Ne? Früher gab es das ja noch.
Das ist ja nochmal was anderes.
Richtig, richtig. Aber dann kommen diese Gruppenleiter dann wahrscheinlich wieder in den SSD rein, in den Schulsanitätsdienst, und sagen, hey, das ist super easy. Ja, an der Puppe. Steckst du einfach rein und dann geht's los mit den Pumpen. Und das ist definitiv nicht so. Wer gerade einen Larynx-Tubus schon mal legen durfte beim Patienten, beim echten Patienten, wird merken, das ist nicht leicht. Das fällt auch vielen schwer, die das schon öfter gemacht haben. Weil jeder Patient erstens anders ist und zweitens, es ist ein Larynx-Tubus. Leute, invasive Sachen. Wir erklären dir trotzdem gerne, was beides ist. Aber diese invasiven Sachen sind nichts für ungelernte Kräfte. wie Schulsanitäter und vor allen Dingen auch, das muss man auch wirklich sagen, für Sanitätshelferinnen und Sanitätshelfer. Ihr bekommt beigebracht, wie das Ding funktioniert. Ihr habt es auch meistens mit und ich glaube, muss man mal gucken, für Notfall vielleicht anzuwenden, aber es geht eigentlich darum, dass ihr darin gehend assistiert. Ihr lernt ja auch, wie man Zugang vorbereitet und wie man Infusion vorbereitet, Injektion. Aber ihr gebt ja niemals als Sanitätshelfer bitte schon Medikamente, das könnt ihr mir nicht erklären.
Und dann müssen wir den Schritt ja weitergehen. Man kann euch ja auch gar nicht beibringen, wie geht ihr mit Komplikationen um? So. Ne? Also gerade beim Larynxtubus eben mit einer deutlich erhöhten Aspirationsgefahr. Also wenn Mageninhalt quasi nach oben läuft, eben in die Luftröhre, wie geht ihr auf einmal damit um? Mhm. Ne, und wir können mittlerweile in die ganz neuen Larynxtuben, können wir noch eine Magensonde mit verpacken und das, ja, aber es gibt selbst für den Larynxtubus, der so betrachtet deutlich leichter zu legen ist natürlich als ein Endotracheal-Tubus, aber selbst dafür gibt es eine eigene SOP, als Notfallsanitäter, wohlgemerkt. Genau. Und boah, seid da vorsichtig. Wobei ich jetzt mal, wir bleiben mal bei den Tuben, oder hältst du vom Güdeltuben?
Ach, auch schwierig, vor allem, wenn sie nicht richtig angewendet werden können und du den Vagusreiz ausreißt oder halt auch einen Würgereiz auslösen kannst und die Leute sich dann davon erbrechen. Ne? Und dann ist auch so die Frage, ob der auch wirklich so stark effektiv ist, ne? Um die Zunge zurückzuhalten. Ja. Ich finde eine gute Reklination, also ein Anheben des Kopfes, des Kiefers und so weiter, weitaus effizienter als eben einen Güdeltubus da erstmal reinzumachen. Und das sieht manchmal wirklich so aus bei manchen Kollegen.
Gehen wir mal ganz weit back to the roots. Wenn die Atmung vorhanden ist, ist auch eine super tolle, stabile Seitenlage mit einer leichten Kopfüberstreckung Gold wert.
Ja, ne? Und wenn ihr in die Beatmung, also auch bei unserem Rettungsdienst, wir eskalieren. Eskalieren bedeutet, wir gehen vom kleinsten möglichen Mittel hoch zu den High-End-Produkten. Das wäre bei uns hier der Endotrachealtubus übrigens. Ja. Also um da mal wieder hinzukommen. Das heißt, wir fangen mit Beutel-Maske-Beatmung an und gehen dann hoch. Ich könnte es unterschreiben, wenn Schulsanitäter möglicherweise lernen, wie man Beutelmaske beatmet. Ich wäre aber auch erstmal super happy, wenn sie die Basics in Erste Hilfe beherrschen. Das ist schon mal vollkommen in Ordnung. Ne? Also dementsprechend lernt das aber mal. Aber um den Unterschied zu erklären, der Larynxtubus, der wird eingelegt, hat quasi so zwei Blockcuffs, also zwei so eine Kissen an seinem Tubus. Wie heißt denn das auf Deutsch? An seiner Röhre, wo dann beatmet wird. Und dieser Larynxtubus, der wird reingelegt und quasi verstopft so die Speiseröhre. Ich versuche das jetzt so, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Der verstopft die Speiseröhre, da pustet sich dann der erste Ballon auf. Ne? Dazwischen ist dann diese Beatmung, also der Ausgang zur Beatmung, der geht in die Luftröhre rein und dahinter noch ein Kaff, damit die Luft nicht wieder zurückkommt aus dem Mund. So, das ist ein Larynxtubus.
Ja.
Den legst du ohne weitere großartige Hilfsmittel und der sollte dann versuchen, dort eine gute, effektive Beatmung erstmal über den Kehlkopf quasi rein zu pusten, also ab Kehlkopf. Also
durch die richtige Blockung soll es irgendwie erreicht werden, dass einfach quasi der Raum zwischen Luft und Speiseröhre abgedichtet ist.
Das, was ich gesagt habe, nur sehr kurz und sehr bündig für mich. Finde ich gut.
Kann ich.
Doch, nehme ich so die Erklärung.
Ja, genau. Nachteil an dem Ding ist, dass es dafür nicht garantiert werden kann, dass eben die Blockung auch wirklich dieses Abdichten erreicht. Ne, deswegen einfach diese hohe Aspirationsgefahr nach wie vor. Gerade eben einfach auch bei einer laufenden Reanimation. Also auch Rettungsdienst, auch wenn es für uns erstmal in der Regel das erste Mittel der Wahl ist, wenn kein Notarzt mit vor Ort ist, muss man das immer im Hinterkopf behalten.
Genau.
Und der Endotrachealtubus, könnt sagen, steckt im Wort drin, was es ist.
Endotracheal, also in der Trachea, in der Luftröhre.
Genau. Richtig. Ist nach wie vor der Goldstandard. Also Goldstandard heißt, kann man einfach herleiten, Gold, das Beste, Standard.
Oh Gott, jetzt erklärst du auch noch dieses Wort. Ja,
das ist nicht, richtig. Also spät. Und ist prinzipiell eine Maßnahme, die durch den Notarzt durchgeführt wird, weil er es im Rahmen seiner klinischen Tätigkeit und aber eben auch ärztlichen Tätigkeit schon gefühlt tausendmal getan hat, gemacht
hoffentlich,
hat.
Ja.
Hoffentlich, aber ich auch mittlerweile einige ehemals oder immer noch Assistenten oder auch Notsanz kenne, die das beherrschen. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Wort, beherrschen. Ja. Es könnte eine 2A-Maßnahme sein, aber da lehne ich mir jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man es beherrscht. Und gibt es ganz tolle Gadgets für. Ne? Das ist wirklich eine Übungssache. Hat aber einen super Aspirationsschutz. Der Patient lässt sich damit in der Regel, wenn nicht noch was anderes faul ist, sehr gut beatmen. Genau. Und allein von diesen Erklärungen, liebe Leni, solltest du wirklich ganz doll Abstand davon nehmen, diese Dinge in die Hand zu nehmen. No, jetzt machst du die Berufsausbildung was ganz anderes. Feuerfrei.
Genau.
Und motivier dich dazu. Aber die Dinge haben wirklich nichts, absolut gar nichts im Schulsanitätsdienst zu suchen.
Meine größte Angst ist auch, dass man sich zu sehr auf gerade diese Maßnahmen verstärkt, übrigens auch im Rettungsdienst. Ja, wie viele Kollegen sieht man auch gerne mal da an der Puppe den Tubus versuchen zu legen und die Hand-off-Zeit, von der wir wirklich ganz groß reden, das heißt also die Zeit, in der dann nicht gedrückt wird am Patienten, ist wirklich verschwendete Zeit. Also wir versuchen wirklich diese Hand-off-Zeit möglichst in Sekunden übrigens kurz zu halten. Und wenn das nicht klappt, dann wird weiter gedrückt. Also das sollte für euch auch als Schulsanitäter, solltet ihr irgendwie in die Bredouille kommen, mal eine Reanimation machen zu müssen, das Wichtigste sein. Das Drücken. Ja, das Drücken, Drücken, Drücken. Und wenn die Beatmung nicht klappt, ja, dann drückt erstmal weiter, guckt, ob ihr den Kopf noch irgendwie korrigieren könnt. Aber bitte konzentriert euch mehr auf das Drücken, meinetwegen auch defibrillieren, wenn ihr den Defi da habt. Alles andere ist nice to have. Aber überlassen wir dann doch lieber den Profis.
Leni, das klingt, mag jetzt heute also so ein bisschen böse und ernst geklungen haben, aber man muss auch so ein bisschen mahnen, glaube ich, oder ermahnen.
Ja.
Zur Vorsicht. Und wir meinen das gar nicht böse. Ne? Also wir sind wirklich, wie Christian sagt, wenn die Basics da sind, ist das eine tolle Sache. Und da ist jeder Rettungsdienst ja total glücklich, wenn die Basics schon fertig sind. Und wenn man dennoch eine halbwegs gute oder eine gute Übergabe bekommt.
Hatten wir heute übrigens im Rettungsdienst, da hieß es Telefonreha.
Mhm.
Und die war erfolgreich, weil sie gut durchgeführt wurde und die Leute sich getraut haben und schön gedrückt haben. Hat mir gefallen, dass da gleich die Nachricht von den Kollegen kam. Auch die Kollegen waren happy alle, dass das zu einem ROSC wurde, also einem spontanen Kreislauf, der wieder dazu kam. Nee, also wirklich. Aber trotzdem danke, dass ihr solche Fragen stellt. Einfach nur, dass wir erstens Material dafür haben. Zweitens, wir auch mal darüber diskutieren können. Und wir haben schon unsere Zeit normalerweise jetzt überschritten. Wir sind schon bei 46 Minuten jetzt hier drauf. Normalerweise müsst ihr schon längst eine Pause kommen. Aber wir haben ja schon eine Folge übersprungen, deswegen gibt es heute einfach ein bisschen länger Podcast.
Ich habe seit einer Woche wirklich kein Holy mehr getrunken.
Oh.
Und ihr hört es schon, ja, Werbung. Aber ich habe es vermisst, weil es wirklich schmeckt. Ich trinke jetzt einfach erstmal mein Holy. Ne? Und ich finde immer, es gibt ja so Fragen, wenn die Einleitung schon seltsam ist, dann kann der Rest nicht gut sein.
Letzte Frage.
Und hallo, ich bin Yannick und werde bald 14 und somit ja auch strafmündig.
Was kommt da jetzt?
Punkt. Nur mal angenommen, ich würde auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand beim Zeitungsaustragen treffen und die Person reanimieren. Was jedoch, wenn die Person gar nicht reanimiert werden wollte? Könnte die mich jetzt wegen Körperverletzung verklagen, Geldstrafe und so weiter? Wie sieht das so mit der Rechtslage aus?
Er schreibt noch dazu, ich komme aus Schleswig-Holstein. Ja, also in Schleswig-Holstein, da trägst du mal schön deine Zeitung weiter aus. In allen anderen Bundesländern, naja, da solltest du mal reanimieren.
Also ganz kurz vorab, Yannick, wenn der Patient, den du reanimiert hast, dich verklagt, hast du übrigens hervorragende Arbeit geleistet. Denn du hast erfolgreich reanimiert.
Richtig.
Das mal ganz vorne weg.
Das könnte aber auch motivieren, nicht so gut zu reanimieren, weil sonst könnte einen ja verklagen.
Und um auf die Frage zu gehen, ja. Also erstmal Punkt ja, der Patient könnte dich verklagen.
Verklagen, anzeigen.
Anzeigen.
Das ist ja das Verklagen.
Ist, ja. Also, genau, klagen, verklagen oder ja. Das Urteil spricht am Ende der Richter. Anzeigen kann jeder hier in Deutschland. Das ist übrigens unabhängig vom Bundesland an dieser Stelle.
Genau, richtig, auch in Schleswig-Holstein.
Auch in Schleswig-Holstein mag das gehen. Jetzt muss man da ganz, ganz tiefgründig sein. Ne? Und vor allem, woher möchtest du wissen, dass dieser Patient das gar nicht wollte? Denn du hast A, gar keine Zeit, dich zu erkundigen. Du hast keine Zeit, da nochmal ein bisschen zu schauen. Mensch, will ich alles gar nicht. Und dann ist es auch immer, selbst wenn er zufällig seine Verfügung offen in der Hand herumtragen würde, müsstest du dir die Zeit nehmen, das nochmal zu lesen. Und nein, du drückst da bitte drauf rum. Ne? Ja. Weil am Ende ist es wirklich eine Arztentscheidung.
Genau.
Punkt eins. Punkt zwei, auch wenn du angezeigt werden solltest, würde ich an dieser Stelle sogar meine Hand ins Feuer legen, dass dir erstmal aus dieser Ursache heraus nichts weiter passiert. Was auch immer sonst noch passiert ist, war ich nicht dabei, kann ich nicht zu sagen, aber nur aus dieser Motivation heraus wird dir erstmal strafrechtlich nichts passieren.
Also du, absoluter Quatsch. Und das ist im Rettungsdienst übrigens auch so. Ich werde mich nicht hinstellen und erstmal irgendwie 5 Blätter lesen, wenn der Patient gerade neben mir nicht mehr atmet. Na, ich fange an mit der Reanimation. Das kann immer noch jemand anderes machen, der dann dazukommt. Hier eben
NRF-Notarzt
und so weiter. Ist einfach so. Ne? Genau. Währenddessen drücke ich einfach weiter und mache mein Ding bezüglich der Reanimation und lasse andere darüber entscheiden und durchlesen. Und wenn die dann sagen, aufhören, der Patient möchte das nicht, dann ist das so. Ein bisschen anders vielleicht in der Pflege, gerade im Krankenhaus, wenn da DNR und sowas alles drin steht, aber da wurde es schon vorab geprüft.
Richtig.
Und übrigens auch so eine Tattoos, wo drauf steht bitte do not resuscitate oder sowas ähnliches, die sind nicht haltbar. Ne? Das richtig, ist ja wirklich, also kein Richter wird sagen, ja, da hätten sie mal das Tattoo prüfen sollen. Nein, drückt bitte drauf. Also lieber Yannick, auch wenn du jetzt schon 14 bist und strafmündig, mach dir bitte keine Sorgen darüber. Herrlich. So, jetzt gehen wir aber in eine kleine Pause. Ja, und danach wollen wir noch mal ein bisschen über Schmerzen reden. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das Thema wieder abkürzen können. Naja, mal schauen. Also nochmal. So, jetzt machen wir eine kleine Pause. Danach reden wir noch mal so über ein paar Schmerzen, die man eben so haben kann. Und was wir teilweise auch im Rettungsdienst dagegen machen können. Vor allen Dingen ist auch so eine kleine Frage und eine Diskussion, mit der wir abschließen wollen. Müssen denn Schmerzen auch immer behandelt werden im Rettungsdienst?
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, da sind wir wieder. Ihr habt eine kleine Werbepause oder auch nicht erlebt, weil es wurde sich ja letztens schon beschwert, dass auf Spotify da keine Werbung lief. Also ich habe noch nie jemanden, der sich darüber beschwert, dass keine Werbung lief. Ja, finde ich in Ordnung. Hauen wir noch ein paar mehr Sätze rein. Nee, aber das machen unsere Agenturen da auch immer, die packen da immer was rein oder halt.
Die letzte war übrigens super.
Ja?
Analer Ausfluss.
Ja, der analer Ausfluss fand ich schon gut, aber war ein wichtiges Thema übrigens trotzdem. Ne?
Also, ja.
Nichtsdestotrotz haben wir da keine großartige Handhabe und tatsächlich auch an unsere Freunde in Amerika, die uns gerade zuhören. Es hören tatsächlich auch Leute aus Amerika neben Google Translator zu. Die hören natürlich auch englische Werbung zum Beispiel. Ne? Oder auch französische Werbung. Wir haben auch Leute in Frankreich, die uns hören. Ja, ganz toll. Also finde ich super klasse. Wir sind quasi europaweit und weltweit unterwegs mit dem Podcast. Keine Sorge, es gibt immer mal ein bisschen Werbung und das unterstützt natürlich uns auch als Podcast. Und ich sehe auch wieder, einige Tassen wurden hier schon wieder rausgeschickt und auch T-Shirts. Also vielen Dank für den Support und ich hoffe, euch gefallen die Produkte und ihr tragt sie mit Stolz. Und ja, wir geben natürlich auch mal wieder was zurück. So, Mike, apropos was zurückgeben, reden wir über Schmerzen. Hau ich dich mal. Oh Mann, die Übergänge heute sind echt, es liegt daran, ich habe einfach schon eine Schicht hinter mir. Ja, Schmerzen sind immer ein Riesenthema und vor allen Dingen rufen Menschen deswegen natürlich auch oft den Rettungsdienst an oder gehen eben zum Hausarzt. Und Zweiteres ist ja auch vollkommen richtig, aber wenn dieser Schmerz eben so stark und massiv wird, dann ist der Rettungsdienst hier auch schon gefordert. Und gerade Schmerzen, die signalisieren dem Körper ja bei drohenden oder bereits eingetretenen Schäden irgendetwas und haben quasi so eine Art Schutzfunktion für den Körper, weil sie mitteilen damit, da läuft irgendwas nicht richtig, ne?
Ja, genau. Ich musste ganz kurz drüber nachdenken jetzt, aber ja, das kommt genauso hin.
Genau.
Und ich finde ja immer diese Frage, die ja in jedem Rettungsprotokoll steht, wie hoch ist denn Ihr Schmerz? Von 0 bis 10, 0 ist nichts, 10 ist der unerträglichste Schmerz. Gibt Kollegen, die sagen, ach, das ist eine Entbindung. Ja, super, fragt es.
Für Männer, das ist ein Legostein am Fuß.
Genau. Das sind 12, Mann.
Ja, ach so, das sind 12, ja. Stimmt.
No. Und da kriegen wir auch die spannendsten Antworten. Denn zuallererst muss man sagen, Schmerz ist immer ein subjektives Empfinden.
Ja.
Jeder empfindet und bewertet Schmerz anders als einer selbst. Und es ist am Ende immer, so wie du auch schon sagtest, irgendwie ein Warnsignal des Körpers, entweder auf eine drohende Gefahr oder auf ein stattgehabtes Geschehen hin.
Genau.
Umgeknickt, gebrochen oder sonst was dergleichen. Und man könnte jetzt den Schmerz natürlich ordentlich auseinandernehmen mit den afferenten und efferenten Nervenfasern, war damals mein Prüfungsthema.
Ja, aber da wollen wir jetzt nicht hin, glaube
genau.
ich. Also wir können sagen, wir haben so einen Oberflächen- und Tiefenschmerz, ne? Darüber könnte man mal reden, oder so einen dumpfen, ziehenden, wir nennen es auch viszeralen Schmerz beispielsweise, der so drückend ist.
Ja.
Ne? Oder auch den neuropathischen Schmerz, das ist dann, wenn es so stechend wie ein Messer im Kopf oder ähnliches ist, so eine Schmerzen gibt es dann eben auch, aber auch den psychogenen Schmerz, der keine organischen Ursachen hat, sondern eventuell, ja, das sagt er auch schon, der psychogene. Ne?
Und für uns ist eigentlich immer relevant die Unterscheidung zwischen akutem Schmerz, also frisch neu aufgetretener Schmerz, und chronischem Schmerz. Denn es gibt auch verdammt viele Leute in Deutschland, weltweit, die eben unter chronischen Schmerzen leiden. Was zum Beispiel ein Bereich ist, den wir im Rettungsdienst erschreckend wenig bis gar nicht großartig behandeln können. Weil genau diese Leute schon auf Schmerzmittel eingestellt sind, die auch manchmal sehr sportlich hoch dosiert sind und wir einfach gar keine Möglichkeiten mehr haben, außer okay, wenn sie das unbedingt möchten, fahren wir sie natürlich in eine Klinik.
Genau.
Und dann wird weiter geschaut.
Weil man muss sagen, der Schmerz hat dann ja auch seine Warnwirkung quasi, sein Warnsignal verloren. Ne? Man spricht dann eben von der Schmerzkrankheit, ne? Diese chronischen Schmerzpatienten, und da sind wir einfach nicht für zuständig, ne, wenn der Schmerz größer wird. Wir können es verstehen, dass es unerträglich ist, und manche Leute ertragen das eine Zeit lang, bis sie dann sagen, ach, jetzt rufe ich mir einfach jemanden, der mir da helfen kann. Aber eigentlich hätten sie schon längst zu ihrem behandelten Schmerzarzt, Hausarzt gehen sollen, um sich da zu melden. Ne? Das ist also wirklich immer wieder spannend, wofür uns die Leute eben anrufen. Aber wenn es denn mal zu einem akuten Schmerz kommt, dann gibt es ja auch im Rettungsdienst wieder natürlich Schemata, die wir zum Beispiel da auseinandernehmen. Wie gesagt, seid bitte nicht enttäuscht, wenn wir jetzt nicht auf die totalen Schmerzrezeptoren und ähnliches eingehen. Wir wollen euch da auch nicht zu sehr ins Detail nehmen. Wir können nochmal einen Short drüber machen, das wäre auf jeden Fall mal spannend,
ja,
über gewisse Schmerzen.
Auf jeden Fall, ja.
Das sollten wir auf jeden Fall mal angehen. Aber um das mal durchzugehen, und jetzt könnt ihr wieder in eure Notsan oder vielleicht sogar in eure Rettungssanitäterprüfung reingehen. Was war denn nochmal das OPQRST-Schema? Wofür standen diese Buchstaben alles?
Onset.
Oh ja, damit fängt es an. Ne? Onset ist ja alles auf Englisch. Wann hat es denn begonnen und wie haben die Schmerzen begonnen? Waren sie plötzlich, waren sie ansteigend, ne? Progrediert? Nennt man das Ganze ja. Es ist immer, wodurch lässt sich ein Schmerz auslösen? Ist P, Provocation, ne? Oder Provokation, ne? Beziehungsweise die Palliation. Also wodurch wurde es gelindert auch?
Ja.
Habt ihr euch auf irgendeine Schonhaltung eingelassen, die super ist für euch? Ne? So eine Embryonalstellung vielleicht oder einfach die Beine angewinkelt, irgendwas in die Richtung.
Q für Quality, also Qualität, in dem Sinne des Schmerzens. Fragt man den Patienten, wie beschreibt er den Schmerz? Und Schmerzen können ganz, ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Das geht wirklich von stechender Schmerz, dumpfer Schmerz, brennend, ziehend, ausstrahlend und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Beschreibungen. Und auch da ist es wichtig und auch diagnostisch relevant, wie der Patient diese Schmerzen beschreibt.
Finde ich immer super spannend, zum Beispiel bei Brustschmerz, wenn die Patienten sagen, sie atmen, sondern haben dann beim tiefsten Einatmen so einen stechenden Schmerz, kommt übrigens auch noch bei Provocation wieder mit rein, ne, ist es so atem- und bewegungsabhängig beispielsweise. Und da gehe ich auch gerne mal so in den Zwischenrippenraum, drücke da mal rein, und dann nennen wir das auch immer so, ist es dieser auslösbare Schmerz durch Druckschmerz.
Und dann ist es langweilig, ne?
Und dann ist es schon fast langweilig, aber trotzdem sagt man ja dann immer, aber gut, wir können es jetzt aber nicht ausschließen, dass das vielleicht auch noch woanders herkommt, und dann geht es halt trotzdem in die Klinik, um da nochmal die ganzen Werte, die Troponinwerte und so weiter, eben die DMR und sowas zu machen.
Ja. Du bist mit R dran.
Ich bin mit R dran. Die Radiation, wohin strahlt das Ganze aus? Mhm. Ja. Also wie ist, lässt sich der Schmerz irgendwie eingrenzen auf so einen ganz kleinen Punkt, oder geht der irgendwo hin? Gerade Nierenkoliken oder so. Also Kolik ist immer wellenartiger Schmerz. Ne? Die fangen meistens hin an und ziehen so nach vorne im Bauch. Oder auch dein Schmerz.
Mein Schmerz, was ich vorhin sagte, dieses geile Wort kontralateraler Loslassschmerz. Mhm. Der Blinddarm ist ja in der Regel, wenn man jetzt nicht irgendwelche Vorgeschichten hat, auf der rechten Seite, im rechten Unterbauch vorhanden. Wenn man jetzt aber auf der linken Seite drückt und gerade Loslassschmerz, das heißt beim Loslassen, tut es auf einmal weh.
Mhm.
Kann das sein? Ja, durch verschiedene Nervenstrukturen und so weiter. Ist das so, dass es denn auch wehtut? Das ist auch ein Indiz für so eine Blinddarmentzündung. War bei mir nicht der Fall. mal da betrachtet. Also bei mir wurde es wirklich ja klinisch bestätigt mit Ultraschall.
Ja. Wofür steht S? Das ist jetzt ja das, was du vorhin schon angesprochen hast.
Genau, ich liebe dieses Wort Severity.
Severity.
Lass mich in Ruhe.
So wird es gesprochen. Du bist doch Harry Potter-Fan. Severus Snape.
Snape.
Severus
Snape. Dumbledore! Wow. Oh Gott. Ja. Okay. Severity. Ja, so kann man es auch aussprechen.
Severus, ja, genau.
Severus. Ja. Der Schweregrad. Also,
Severus, ja.
Genau. Das ist ja bei uns die NRS-Skala von 0 bis 10. Da fragen wir die Patienten immer.
Und die Frage ist auch immer, warum wollen Sie denn das wissen? Wie stark? Reicht es nicht, dass ich sage, es ist stark?
Ja, man könnte jetzt ganz salopp sagen, naja, wir haben eine SOP, da steht drin, ab welcher Zahl ich Ihnen was geben darf.
Ist wirklich so, oder?
Fun Fact und Tipp an bitte alle jungen Kollegen, sagt das bitte nicht dem Patienten.
Genau, sonst ist der Schmerz ganz oft NRS6.
Mindestens, ja, wenn es reicht.
Mindestens,
ja. Und das ist für mich auch ein Bereich dieser Diagnostik, den ich immer sehr, sehr, sehr schwierig finde. Und ich kenne Kollegen, da sagt der Patient 8, dann gucken die Kollegen 3.
Ja, ich habe immer ein bisschen Schiss, aber dass man sich auch immer an einer Zahl klammert in manchen Sachen. Ja. Wie gesagt, Schmerz ist ein subjektives Empfinden. Und wenn ein Patient den Schmerz seines Lebens gerade erlebt, dann ist es für ihn eine 10 oder eine 8 oder was auch immer. Und dann muss ich auch versuchen, diesen zu lesen. Oder muss man es nicht, darüber können wir gleich nochmal diskutieren. Na, aber für ihn ist es jetzt eine 8 und das kreuze ich dann tatsächlich auch an. Vielleicht spiele ich mit dem Patienten auch ein bisschen, sag so, also wissen Sie, 8 ist jetzt gerade bei Frauen und haben Sie schon mal ein Kind, haben Sie Kinder? 8 wäre bei mir so die Schwangerschaftsschmerzen. Ne? Ich als Mann kann es nicht beurteilen. Ne? Ja. Und manchen Männern sage ich dann so, na, stellen Sie sich mal vor, Sie können es nicht, weil Sie haben es noch nie erlebt. Aber ich würde jetzt mit der Säge kommen und einfach anfangen, ihren Arm abzuhacken.
Ne? Richtig, ich hatte mal einen Kollegen, der wirklich gesagt hat, naja, eine 8 können Sie sich vorstellen, ist ungefähr, als würde Ihnen in den Bauch geschossen werden. Und eine 10 ist, als wenn ein Panzer über Ihre Beine rollt.
Okay,
gut. Ich frage mich, woher der diese Vergleiche nimmt, genommen hat und B, wie viele Menschen das schon durchgemacht haben.
Ja, ich vor allem auf die Antwort, ja, ach so, Panzerschmerz. Ach so, hätten Sie das mal gesagt.
Nee,
dann gehe ich auf 5 runter, also ganz ehrlich. Nee, Panzer, also das kenne ich, das Panzerschmerzen. Ja.
Ich glaube, entscheidend ist es. Also ich dokumentiere auch das, was der Patient mir sagt. Natürlich frage ich nochmal wirklich nach, weil es ja dann irgendwann, wo man drüber nachdenken muss, Notarzt nachzufordern oder eben eine Analgesie zu starten. Da ist dann immer so meine Frage, hey, brauchen Sie jetzt was gegen die Schmerzen oder schaffen Sie es bis zur Klinik? Mhm. Kein Patient soll Schmerzen leiden, um Gottes Willen, nein. Aber wenn man das Gespräch gut führt und gerade durch Lagerung, durch Kühlen und so weiter schon eine Schmerzlinderung erreicht, gerade bei traumatischen Geschichten, bekommt man die meisten Patienten auch ohne eine akute Analgesie sehr gut in eine Klinik. Aber das ist individuell. Das ist individuell von Fall zu Fall. Und ist aber auch, wie man jetzt einfach gelernt hat, der größte Streitpunkt in Sachen SAAs, SOPs.
Um nochmal das T übrigens auseinanderzunehmen, ist also einfach nur die Zeit. Ne? Also haben sich die Beschwerden verändert im Laufe der Zeit? Ne? Wie lange hat das gedauert? Sind die auch mal wieder weggegangen? Waren sie dauerhaft, kommend, gehen? Das nimmt das T, also Time, auch noch mit auf. Ja. Aber ich finde das ein super Diskussionspunkt, weil darüber haben wir auch schon beim DBRD geredet. Darüber unterhält man und diskutiert man auch mit ärztlichen Leitungen. Immer die Frage, ist es denn wirklich notwendig, einen Patienten Schmerzen zu nehmen ohne einen Arzt. Also es ist ja immer im Text verankert, um Folgeschäden abzuwenden oder Lebensgefahr auszuschließen. Und ich würde da noch einen Punkt hinzufügen, und zwar, dass Körperverletzung durch Unterlassen, wenn ich einen Patienten habe, der massive Schmerzen hat. Ich weiß, es ist schwierig, aber wir müssen uns auf irgendwas berufen. Ja? Und dann heißt es einfach, ich habe einen Patienten vor mir, der hat Schmerzen. Ich habe Medikamente gegen Schmerzen, sei es Paracetamol, Ibuprofen, Ketamin oder auch Fentanyl, Morphin, Nalbuphin, was halt immer so freigegeben ist, in den SAA steht. Freigeben ist das falsche Wort. So, und jetzt sage ich dem Patienten, sorry, aber das gebe ich Ihnen nicht, weil daraus könnte jetzt kein größerer Schaden entstehen oder Sie sind nicht in Lebensgefahr. Aber ja, dann belassen wir es einfach dabei. Ne? Und der Patient quält sich da. Das finde ich für mich einfach ein Unding, wenn da jemand kommt, meinetwegen in der ärztlichen Leitung oder mein Arbeitgeber kommen würde und sagen würde, ja, also sorry Christian, aber das geht nicht. Ne? Doch, ich finde es dann vollkommen auch menschenwürdig, vor allen Dingen auch noch, das kommt auch noch dazu, nehmen wir gleich mal die Menschenwürde noch mit rein, da einem Patienten auch mal Schmerzen zu nehmen.
Ja, also ja, was soll ich dazu sagen? Du weißt, dass wir dahingehend eine Sprache sprechen und ich auch immer bereit bin, Kontakt mit einem diensthabenden Notarzt aufzunehmen. Und jetzt haben wir in MacPom was ganz Tolles erreicht. Wir haben jetzt überall eine Anbindung oder einen Vorabvertrag, besser irgendwie so formuliert, der Telemedizin erreicht. Das heißt, okay, wir werden jetzt alle irgendwie an die Telemedizin angebunden in ganz MacPom. Ja. Finde ich eine tolle Sache, dass man denn einfach da, um da irgendwelchen Diskussionen vorzubeugen, zukünftig sagen kann, hey, okay, komm, ich rufe kurz mal den Telenotarzt an, bespreche das mit dem, fertig.
Ja.
Und ich bin es ehrlicherweise so langsam so ein bisschen auch leid, mich genau mit diesem Thema immer wieder irgendwie auseinandersetzen zu müssen.
Mhm.
Ich verstehe Leute, die sagen, beherrschen und so weiter und so fort. Ja, kann ich mit um, das sehe ich ein. Aber wir müssen auch mal langsam ein bisschen vorwärts kommen.
Genau, und wenn wir die Mittel da haben und diese noch nicht ausgereizt haben, um Schmerzen zu nehmen, sehe ich es persönlich, es sei denn, es gibt da andere Begründungen wie Vormedikation und ähnliches, nicht ein, immer einen Notarzt zu binden, der sonst in einem anderen, vielleicht sogar schwierigeren Fall weitaus mehr gebraucht wird. Und versuche erstmal mit meinen Mitteln alles auszureizen. Und das ist auch, finde ich, vollkommen in Ordnung. Also spannend. Um mal ganz kurz auszuschweifen noch bezüglich deiner Telemedizin. Mein Notarzt heute hat mir eine ganz tolle Webseite gezeigt, die ich euch gerne in den Shownotes verlinke. Das weiß Mike jetzt nicht, das haben wir auch nicht raufgeschrieben. Die heißt ekginfo.de. ekginfo.de ist, du kannst ein EKG fotografieren.
Mhm.
Kannst dann einen Notarzt anrufen und sagen, er möchte doch bitte mal auf ekginfo.de gehen und dann kriegst du so einen Code, so einen sechsstelligen, den ja, muss er dann da eingeben und sieht dein EKG oder was auch immer du fotografierst. Das muss nicht ein EKG sein. Kann auch mal ein Medikamentenplan sein oder ähnliches und dann kann der das einfach sofort sehen. Das Bild wird danach gelöscht und ist alles safe. Ne? Ist auch deutscher Server, wird von der städtischen Klinikum Wolfenbüttel unterstützt und finde ich eine super Idee. Kann man noch ein bisschen was nachjustieren von der Website her. Ich als Programmierer muss da ein bisschen sagen, da gibt noch einiges mehr. Aber eine coole Sache, oder? Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie FaceTime oder Webcams oder was da ähnlich dabei hast, hast du wenigstens das Mittel, dem Notarzt schon ein paar Sachen mehr zu zeigen, weil so eine Delegation ist ja immer auch davon abhängig, dass ein Notarzt auch wirklich eine Sicherheit hat. Und die wäre hier in Bildform auf jeden Fall schon mal gegeben.
Ja.
Du guckst gerade erstaunt.
Ja, was heißt erstaunt? Also, es gibt Rettungsdienstbereiche, die sind in einigen Punkten sehr fortschrittlich. Es gibt Rettungsdienstbereiche, die es nicht sind. Mhm. Und wir haben ja in MacPom einen Bereich, der ja so ein bisschen Mitinitiator der Telemedizin hier in MacPom war. Mhm. Und das wurde geübt, das wurde für gut befunden und wurde umgesetzt. Und ich bin da schon seit mehreren Jahren nicht mehr aktiv. Und da war es so, da hast du dein EKG geschrieben, da hast du alle Werte, hast ganz kurz den Telenotarzt dazu geschaltet, der hat alles gesehen, von EKG bis Vitalwerte bis zum Patienten. Das hat mir immer ein bisschen Angst gemacht, dieser Punkt, als sich die Kamera am Rettungswagen so ein bisschen bewegt hat. Aber das war nur so mein Big Brother, oh mein Gott, Gefühl. Und das war nicht erst gestern und das war auch nicht erst vor einem Jahr.
Ja.
Und ich finde das total gut und was du gesagt hast, durchaus zu gebrauchen. Ich hoffe aber einfach, dass wir mal irgendwann jetzt in der nahen Zukunft da wirklich hinkommen, dass wir eben auf solche Ressourcen wie Telemedizin oder eben auch in der Klinik für eine Voranmeldung, hey, guck mal, ich habe dir da ein EKG übrigens schon mal übermittelt, dass das alles eine Sprache spricht und dass ich nicht vielleicht auch noch über 5 Webseiten den dahin lotsen muss, ja, sondern so, guck da, ich habe dir das rüber auf den Server da, es gibt nur ja, diesen einen.
Ich fand das eine tolle Idee
einfach. Es ist eine super tolle
simpel,
Idee.
Ja. Einfach,
genau.
Weil ich habe schon mit Ärzten FaceTime gemacht und habe denen dann über FaceTime quasi ja, das EKG gezeigt und gesagt, du, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, was könnte ich noch machen.
Und das läuft ja so ein bisschen anscheinend aus Von der Idee her identisch wie mit unseren Einsatzprotokollen.
Ja, oder Rescue Track zum Beispiel, auch, ja. Die ja auch teilweise sowas sogar mit Ersthelfenden machen können, wenn man das eben mit dabei hat. Also da ganz tolle Ideen. Aber um mal wieder zurückzukommen, wie gesagt, wenn ich sowas mache mit den Schmerzen, wenn ich irgendwie Zweifel habe, kann ich immer den Notarzt anrufen. Wie du es eben schon sagtest, ne? Oder einen anderen ärztlichen Kollegen, mit dem man befreundet ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Aber nutzt es doch, reizt es doch erstmal aus, die Ressourcen, die ihr habt. Für das Ganze. Mal gucken, ob ich morgen wahrscheinlich den Kopf abgehackt bekomme von irgendjemandem hier in meinem ärztlichen Kollegium. Aber das ist in Ordnung. Ich bin auch super bereit, darüber zu diskutieren. Und wenn auch in den ärztlichen Leitungen hier in der MV irgendjemand meint, hey Christian, das ist aber doof, oder kommt ins Gespräch mit uns. Grämt euch nicht vor uns. Wir sind super ansprechbar, aber wir müssen auch unsere Meinung hier loswerden, was das angeht. Denn wir stehen gerade in so einer rechtlichen Bredouille als Notfallsanitäter und müssen hier jetzt entscheiden und aufpassen, dass wir nicht irgendjemandem, vor allen Dingen uns nicht Unrecht tun, ne, oder den Patienten vor allen Dingen nicht Unrecht tun. Und also eine ganz harsche Sache, und ich finde es spannend, deswegen würde ich das gerne ein bisschen anspoilern. Wir haben nächste Woche einen Gast bei uns, der genau vor so einer Bredouille stand und dessen Name wahrscheinlich auch was sagt. Das ist nämlich der Andreas Drobeck. Damals vom Fall Landshut, vielleicht sagt euch das noch was. Und der ist nächste Woche bei uns in Rostock und wird mal über seine menschliche Seite vor allen Dingen, finde ich, auch mal reden. Also über das, was er da so gefühlt hat, als das Ganze passiert ist. Wir reden darüber nächste Woche, aber da bin ich super gespannt drauf, was der so erzählt, weil er wahrscheinlich mit vielen d'accord geht, was wir zurzeit auch manchmal noch so oder auch davor schon gefühlt haben. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, dass er so spontan hier nach Rostock kommt.
Ich mich auch total. Wir konnten ihn ja kurz in Berlin kennenlernen. Das war schon ein sehr spannendes, kurzes Gespräch, vor allem mit seinem Anwalt auch. Mhm. Ich bin gespannt. Und das wird jetzt, wir wollen auf keinen Fall jetzt eine Folge lang mit diesem Fall füllen.
Nein.
Sondern wir wollen Hallo sagen, wir wollen mal gucken, Mensch, was machst du da eigentlich jetzt so in deinem Rettungsdienstbereich? Aber na klar, gehen wir auf diesen Fall ein. Weil, das als Teaser vorweg, das ist schon so eine Art Pioniersarbeit. In Absolut. Sachen Recht für den Notfallsanitäter.
Wo aber auch ein Kollege sehr, sehr viel lassen musste dafür.
Ne?
Also sehr viel ertragen musste zu unseren Gunsten. Also für alle Kolleginnen und Kollegen, die in Deutschland quasi jetzt so aktiv geworden sind und im Rettungsdienst arbeiten und das jetzt machen können, was wir heute machen können. Aber gut, versuchen wir mal nicht so weiter zu gehen. Für ihn übrigens auch ein Riesenschmerz gewesen für das, was er alles so erleiden musste, ne? Bezüglich des Ganzen.
Jetzt behandeln. Geht im Rettungsdienst auf verschiedenste Art und Weise. Wir können sehr niederschwellig anfangen mit bekannten Präparaten, Ibuprofen, Paracetamol, was man als Tablettenform kennt. Wir geben es als intravenöse Form. Der nächste Step wäre dann schon in die Richtung Dormicum-Ketanest, also wo das Ketanest oder Ketamin das Analgetikum ist. Und der letzte Step wäre Opiat. Wenn wir wirklich bei einem Schmerzschemata bleiben. Das ist aber, muss man auch sagen, landkreisabhängig, welches Opiat da ist. Also einige haben Morphin, die anderen haben Dipidolor, die nächsten haben wieder Fentanyl, allen Rahmen wieder alles freigegeben. Aber das ist okay. Das ist, man kann irgendwie mit allem arbeiten.
Ja.
Und
genau. Weißt du, was wir da ganz vergessen haben?
Nein.
Kühlung.
Habe ich aber vorhin gesagt,
durch
eine sachgerechte Lagerung oder Kühlung kann man schon ganz vieles lindern.
Dann habe ich das über, genau, Ursachenforschung auch mal. Ursachenforschung auch eingeht.
Ja, Ursachenforschung
auch die Leute, die sich bei Kopfschmerzen immer sofort eine Tablette reinhauen. Ne? Einfach mal gucken, habe ich genügend getrunken? Habe ich zu lange in der Sonne gelegen? Ja. War meine Umgebung, meine Arbeitsumgebung viel zu lange warm, sodass ich vielleicht auch dahingehend zu viel Flüssigkeit verloren habe? Ist mir schon mal aufgefallen, ich habe einmal unter 5 Decken geschlafen und so weiter, warum auch immer ich da 5 Decken hatte und war unglaublich durchgeschwitzt, aber wahrscheinlich habe ich einfach dann einen Flüssigkeitsverlust, dann einen Schädel. Wirklich, also wirklich viel Kopfschmerzen und einfach ordentlich was getrunken und dann hat sich das auch wieder erledigt. Also dementsprechend da, bevor ihr auf COX-2-Inhibitoren und Opioide und wie sie alle heißen zurückgreift, guckt doch erstmal, welche Ursache hat das Ganze.
Fotoinduzierte Schmerzen fand ich auch mal ein super Wort.
Fotoinduziert?
Ja,
ja, die Schmerzen habe ich auf Instagram manchmal. Ja. Ist wirklich so, fotoinduziert.
Wir reden jetzt aber wirklich von den Foto, was also durch Licht induzierte Schmerzen, ganz spannend.
Oh, ja. Meningismus und
so. Zum Beispiel, aber eben auch ein ganz, ganz großer Teil und ich hatte mal diesen Einsatz und ich fand ihn so spannend, weil meine Kollegin sofort drauf kam. Ich habe da ein bisschen gestanden wie so ein kleiner Dackel und dachte, was passiert hier gerade? Wir kamen da rein, wirklich die Dame, nicht sonderlich alt, hat sich wirklich vor Schmerzen auf den Boden gewunden. Und dachte, oh mein Gott, was ist passiert jetzt hier? Meine Kollegin macht das Licht aus, zack, fertig. Schmerzen weg. Das musst du mir erklären.
Ja.
Es war einfach eine massive Migräneattacke.
So, ja.
Aber darauf bin ich gar nicht so schnell gekommen. Das hat alles ein bisschen gedauert. Meine Kollegin hatte einen riesen Vorteil. Sie kannte die Patientin.
Ah, okay, aber gut, ja.
Ich war komplett überfordert in diesem Moment. Okay, ja. Also wie du sagst, Ursachenforschung.
Ja, Migräneschmerzen können auch wirklich super massiv
ja.
sein.
Ja,
ne?
ja, ja.
Und dann total. Sagen manche Kollegen, ja, haben Sie sich mal nicht so Kopfschmerzen, nehmen Sie mal. Nee, also wirklich, wer eine dolle Migräne hat, kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte auch schon einen Kumpel, der musste mit Tipi auch in der Klinik behandelt werden und dann auch eine ganze Nacht dort bleiben, weil das eben so ist. Aber es gibt auch viele Methoden, die man erlernen kann, um einem Migräneschmerz beispielsweise entgegenzuwirken. Die sollte man ausprobieren, die sollte man mit dem Hausarzt besprechen oder auch mit einem Physiotherapeuten, eventuell, wenn es gerade um Verspannung und ähnliches geht, dadurch ausgelöst. All das kriegt man auf jeden Fall hin. Gerade so neuropathische Schmerzen sind halt auch meistens immer so einschießend und stechend und können auch mit einer Funktionsstörung einhergehen. Gerade wenn Nerven betroffen sind und das dauerhaft ist, geht es auch in so eine Polyneuropathie vielleicht später mal. Also das sind immer so diese Schmerzen und alles, was so Magen, Darm, Bauch, Niere, dumpf ist, nennen wir halt den sogenannten viszeralen Schmerz. Ja, um jetzt einfach mal noch ein paar Fachwörter hier reinzuhauen. Auch der Brustschmerz, dieser Druck, ne, gehört eben auch mit dazu. Und alles, was ihr in den Muskeln spürt, ne, und reißendes, peitschendes Ding, sind die somatischen Schmerzen.
Ja. Schönes Wort eigentlich.
Ja, stechend und so wie so scharfkantig, wie so mit einem Messer durchgeschnitten, kommt da immer so mit rein, glaube ich, ja. Doch, ist meistens auch, geht auch so tief in den Oberschenkel hier mit rein. Genau.
Ja.
Also diese drei beziehungsweise vier mit psychogenen Schmerzen Arten gibt es jetzt erstmal, die man hier auf jeden Fall kennen sollte. Mein Gott, das ist aber auch ein Hin und Her heute in dieser Folge. So hoch, runter, Diskussion, hier nochmal Schmerz ein bisschen drauf. Und ich glaube, da haben wir auch einiges jetzt schon abgedeckt, was so Schmerzen angeht.
Ja, ich gucke gerade auf die Uhrzeit, also unsere Aufnahmezeit, die ist beeindruckend lang.
Ja, ich finde das super. Also für unsere, gerade weil das Wetter so schön ist und wir ja wahrscheinlich jetzt viel mehr Hundespaziergänge haben oder Leute, die gerade da unterwegs sind und einfach nur so umherlaufen, die haben auf jeden Fall eine schöne Zeit jetzt gelaufen. Ich glaube, die Kalorienzahl auf euren Uhren und Fitnessarmbändern ist exorbitant gestiegen, nur dank dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir nächste Woche eben, wie gesagt, den Gast da haben und was wir da besprechen. Und wir haben, wie gesagt, noch viele andere schöne Themen wieder gefunden, auch heute vor allen Dingen. Und wir werden euch natürlich nochmal ganz ausführlich von meinem ersten Dienst erzählen. Es wird nochmal ein, das kann ich euch schon mal jetzt schon vorweg sagen, nochmal eine Riesenüberraschung geben. So Mitte, Ende Sommer. Das wird nochmal super cool. Also wirklich, freut euch schon mal drauf. Und wir sehen uns, und das kann ich euch jetzt schon selber, also wir sehen uns sowohl auf der 112 Rescue übrigens auch, das kam jetzt schon raus, auf der Florianmesse und in Fulda.
Und das ist nicht mehr lange hin.
Das ist nicht mehr lange hin, nämlich im Mai, da könnt ihr mit dabei sein. Also reserviert euch noch ein paar Karten und so weiter und dann sehen wir uns da auf jeden Fall auch. Wir sind da überall unterwegs, sprecht uns einfach an, quatscht mit uns, diskutiert mit uns. Lasst uns irgendwelche coolen Stände eben auch mal betrachten, um da mit dabei zu sein. Ich freue mich schon drauf, denn es wird sich ja immer wieder mal auch was verändern dort. Es werden nicht immer die gleichen Geräte sein, sondern ich bin auch hier wieder gespannt, was gibt's Neues so für den Rettungsdienst, oder?
Ich freue mich tierisch. Und ihr Lieben, bitte schreibt uns trotzdem weiter Fragen.
Ja,
auch wenn einige Antworten sehr sarkastisch rüberkamen. Aber auch Sarkasmus ist eine Form der Ironie, die wir vor allem im Rettungsdienst sehr leben. Scheut euch nicht, fragt und seien Sie in euren, was für euch eine Frage ist, bitte fragt. Ist gar kein Problem. Und wir schauen, was wir davon beantworten.
Wir haben es euch leicht gemacht. Einfach unter diese Folge in die Kommentarleiste reinschreiben. Dafür müsst ihr registriert sein. Oder aber ihr schreibt uns über das Kontaktformular auf retterview.de. Da habt ihr auf jeden Fall alles drin. Und jetzt wünsche ich euch nochmal viel Spaß, wenn ihr jetzt auf retterview.de geht, auf die Folge klickt und Mikes lustiges Dippy-Bild nochmal seht. Das sieht wirklich, wirklich zum Wegschmeißen aus. Hast du das gestellt oder war das wirklich so ein...
Nee, das war so das Erste an quasi meine Familie und sagt, guck mal, hallo, ich bin auch da.
Das müssen wir euch unbedingt zeigen. Schaut auf jeden Fall rein und hört euch die nächste Folge an. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter treu bleibt. Vielen Dank fürs Teilen. Das macht ihr natürlich auch fleißig weiter. Und Mike, es war wieder schön, dass du trotz Schmerzen hier nochmal in den Podcast gekommen bist wieder.
Es hat mir gefehlt.
Ja, es glaube ich.
Langer Zeit. Bis bald, ihr Lieben. Wir hören uns.
Oh, tschüss.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.